Freunde, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr plant, euch in Zukunft zum Beispiel eine neue Maschine zu kaufen und wenn ihr richtig Kohle dabei sparen wollt, würde ich euch empfehlen, werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite www.tftn-podcast.com oder bei Instagram, unserem Tales from the Needle Account, einfach auf den Link in der Bio klicken. Da findet ihr dann nämlich feinsäuberlich aufgelistet nochmal alle unsere Werbepartner, bei denen ihr richtig fett Kohle sparen könnt. Dazu gehören nämlich zum Beispiel Killer Ink Tattoo Supply, Cheyenne Professional Tattoo Equipment und Call Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Freunde, bevor es jetzt hier weitergeht, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wie einige von euch ja wissen, bin ich Veranstalter der 0774X Invitational in Jena. Das ist ein Pop-Up-Tattoo-Event, was einmal im Jahr stattfindet, über 4 Tage. 32 Artists verbringen die Zeit zusammen. Es werden gute Gespräche geführt, Techniken ausgetauscht, Netzwerke geknüpft und so weiter und so fort. Das Ganze bei leckerem Essen im Normannenhaus in Jena mit Tattoo natürlich. Es ist keine Convention, sondern es ist eher so ein Gathering, wie es früher in den guten alten Zeiten gewesen ist, habe ich zumindest so gehört. Und wir haben dieses Jahr noch ein paar Plätze zu vergeben und ich möchte gerne mal gucken, wen man vielleicht noch nicht auf dem Zettel hat und deswegen mache ich hier jetzt ganz kurz Werbung dafür. Wenn ihr Bock habt, dieses Jahr mit dabei zu sein, es ist vom 22. bis zum 25.10.2024 im Normannenhaus in Jena, dann klickt bitte auf Bewerbung Application unter der Adresse 0774x.de. Alles zusammengeschrieben, 0774x.de. Da drückt ihr auf den Bewerbung-Button und dann könnt ihr euch bewerben. Es ist egal, ihr braucht nicht viele Followers, ihr müsst coole Arbeit machen und eine entspannte Persönlichkeit haben, dann kommt ihr auf jeden Fall in die engere Auswahl. Für die, die sich schon beworben haben, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich die Auslosung machen kann. Alle Details, das Konzept findet ihr auch auf 0774x.de und Preise gibt es dann, wenn es soweit ist. Da bin ich noch mit der Planung noch nicht ganz so weit, aber es wird jetzt auch nicht teurer als eine normale Convention über 3 Tage, so viel kann ich sagen. Viel Spaß mit der Folge, Dankeschön fürs Zuhören, wir sehen uns bis dahin, ciao.
Ich wollte es allen zeigen, dass es halt der richtige Weg für mich ist. Ich werde okay sein hier, wenn ihr mich nur lasst. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich das jetzt so gerne mache, weil ich weiß, was da drin steckt. Dass ich an dem Punkt jetzt sein kann, wo ich Geld damit verdiene. Und das ist ziemlich, ziemlich viel. Also das ist, wahrscheinlich hätte ich jetzt Abi, wenn ich nicht gezeichnet hätte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcast. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Und heute habe ich jemanden dabei, von dem im Podcast schon sehr oft die Rede war, der aber selber noch nie in einem Podcast zu Wort gekommen ist. Er ist eine Legende bei uns im Studio. Er ist der König der Voice-Over, der Mann mit den vielen Spitznamen. Viele nennen ihn Killjay. Er ist als Killian unbekannt. Er ist Killer Jürgen, haben wir, Killer Jens. Was haben wir noch?
Killer Jensen.
Okay, gut. Lassen wir das Thema. Herzlich willkommen, Killian Wagner. Was geht?
Was geht? Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich bin gespannt, was das hier wird.
Ja, ich auch. Ich habe mir gedacht, weißt du, wenn ich mal niemanden habe, so den ich interviewen kann, dass ich mal zu spät dran bin mit dem Mikrofon, das halt irgendwie wegzuschicken, so, dann kann ich ja immer noch dich interviewen.
Genau, weiß mal Bescheid, wenn Killian in der Folge ist, dann hat Sepp mal wieder niemanden ranbekommen.
Killian ist einfach so, einmal im Monat ist Killian so der Dauergast. Du bist so der Paul Ribke in den Tattoo-Podcasts,
genau,
so, weißt du?
Genau.
Ja, stell dich doch mal eben kurz den Leuten vor, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst.
Genau, also ich bin Killian, ich bin jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren fast, sind es schon 3 Jahre, ich glaube im September sind es 3 Jahre.
Ja.
Also genau, seit 3 Jahren im Downtown, ich bin der Azubi vom guten Sepp und ich tätowiere, ich zeichne viel und genau, das ist mein Ding.
Ja. Schön, dass du da warst, auf jeden Fall an der Stelle. Und jetzt so durchziehen, das wäre mega witzig.
Ich rauch kurz eine.
Ja, jetzt erstmal Pause, dass die Leute sich Notizen machen können.
Das war erstmal genug.
Ja, krass, wie bist du denn, du bist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Wie kam es denn dazu, dass du dich bei uns vorgestellt hast? So.
Also ich kam da aus einer, also es war eine ziemlich schwere Zeit. Ich hatte mein Abi verkackt, kurz bevor ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen habe. Und ich wollte eigentlich nach Leipzig ziehen, um dort mit behinderten Kindern im Kindergarten mein, also ich bräuchte einen FSJ, um mein Fachabi nachzuholen.
Ja,
den,
okay.
Also den theoretischen Teil habe ich anerkannt, aber der praktische Teil fehlt noch. Und der Plan war, das Fachabi nachzuholen in Leipzig. Und da wollte ich mir hier in Jena noch ein Tattoo abholen und habe das beim Termin einfach, ich glaube, in der Terminplanung hatte ich das erwähnt. Und dann sollte ich eine Mappe vorbeibringen. Und dann habe ich das gemacht und war sehr aufgeregt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Platz bekomme.
Aber fair, du bist nicht bei mir gelandet zuerst, ne?
Nee, bei Marci.
Ja.
Marci hat mein allererstes Tattoo gestochen. Und ich weiß noch, ich kam da rein, sehr aufgeregt, hatte meine Mappe dabei mit bestimmt 30 Bildern, die ich aufwendig ausgerahmt habe noch am Tag davor. Und ich glaube, es wurden sich 3 angeguckt.
Ja.
3 oder 4 Bilder wurden sich angeguckt und das hat dann gereicht. Also
Marcis Aufmerksamkeit ist nicht so. Der genau. Hat dann zwischendurch, der hat das Telefon dann in der Hand gehabt so und dann nach 3 Bildern hat er dann irgendwie vergessen nochmal, warum er jetzt da steht. Und hat dann gesagt, ach so, das, ja, ja, das ist schon
genau.
Cool.
Genau, und dabei wurde auch gekifft. Also es war ein ganz schön interessanter erster Eindruck. So, die sind sympathisch, die sind locker drauf. Also es war nicht der Umgang, den ich kenne, also mit Autoritätspersonen in der Schule. Und ich wusste auf jeden Fall, ich habe Bock, das auszuprobieren. Ich möchte das machen.
Und einfach. Warum? Also wie bist du dann dazu gekommen? Ich meine, du hast mir ja erzählt, du zeichnest, seitdem du 14 bist.
Naja, aktiv seit 14. Also schon im Kindergarten und Grundschule auffallend viel.
Ja.
Im Vergleich zu den anderen Kindern, ja. Und mit 14 habe ich dann gesagt, so, okay, ich will das später machen. Hab viel im Internet geguckt, was bedeutet das, mit seiner Kunst Geld zu verdienen. Und alle haben gesagt, du musst krass gut sein, sonst wird das nichts. Und dann habe ich mir zum Ziel genommen, jeden Tag zu zeichnen. Und ich habe es mit ein paar Ausnahmen bis heute geschafft. Also
das muss man echt sagen. Ja. Ne? Das ist immer, auch wenn ich so über dich rede, über das, was du so machst, ne? Wenn Leute über dich sagen, so ja, der Junge hat crazy Talent, sage ich immer, nee, das wird ihm nicht gerecht, weil da ist halt einfach, seitdem man 14 ist, jeden Tag Zeichnen halt angesagt. Ne? Ja, da ist halt das ist halt Disziplin. Dann einfach nur zu sagen, ja, der hat sozusagen Glück gehabt, dass er so gut zeichnen kann. Da steckt ja eine Menge harte Arbeit drin. Ne?
Ja, ich mag das auch nicht mit dem Talent. Wenn Leute übers Zeichnen reden, wird viel über Talent geredet. Und viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, übers Zeichnen, die sagen, ja, ich finde das cool, dass du das gut kannst. Ich würde das auch gern so gut können, aber ich habe das Talent nicht. Und
Ja. Das
stimmt halt einfach nicht. Also jeder kann zeichnen. Es ist tatsächlich nicht schwer. Also du brauchst nicht genetisch irgendwelche Voraussetzungen, außer zwei Hände. Die wären wichtig und Augen. Aber ansonsten brauchst du jetzt nicht wie zum Beispiel in der NBA, wenn du beim Basketball krass werden willst, dann brauchst du schon Glück, dass du groß bist und
Ja. Athletisch.
Also das ist ja irgendwo schon eine Einschränkung, die man genetisch hat.
Das stimmt.
Aber beim Zeichnen, das kann jeder Idiot.
Zeichnen ist barrierefrei, sagst du.
Ja.
Stimmt, also, das können sogar Tiere, ne? Elefanten.
Affen.
Und so. Affen.
Ja, voll. Und genau, ich mag das nicht, wenn Leute sich da so Grenzen setzen, die eigentlich gar nicht existieren. Es ist nicht so, dass man Talent braucht. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wie gut kommt man damit am Anfang? Klar, ich würde auch sagen, ich hatte da von Anfang an schon einen leichten Einstieg. Vielleicht, weil ich kreativ bin und eine Veranlagung dazu habe. Aber das Zeichnen, ich habe da heute erst wieder drüber nachgedacht. Ich habe ja gar keine Ahnung gehabt von dem, was ich mache. Also so komplett nicht. Und ich merke das vor allem, je länger ich das mache, wie wenig Ahnung man eigentlich gehabt hat.
Ja.
Vor allem am Anfang, wenn man so die ersten Fortschritte sieht, da neigt man dazu. Ich war auf jeden Fall so, dass man sich für überkrass hält. Und das ist nicht so. Das ist nur in deinem Kopf. Also ich würde behaupten, dass ich ich bin mittlerweile auf dem Punkt, wo ich besser denn je bin. Also ich war noch nie so gut in Zeichnen. Und ich habe ein ganz anderes Bild von meinem Skill-Level entwickelt, seit ich vor allem auch
Aber mit viel realistischer.
Ja, viel realistischer. Also ich sehe jetzt, was ich besser machen könnte. Und vor allem, wenn man viele Arbeiten von anderen Leuten anguckt, dann sieht man auch, was besser ist als das eigene und kriegt ein bisschen eine Relation zu dem, wo man ist. Scheiß Kirsche.
Scheiß Kirsche, aber dieses Mal ist es nur einmal. Ja. Hier in Jena, bevor wir aufgenommen haben, hat das gerade schon irgendwie, keine Ahnung, tausendmal gebimmelt vorher. Geht dir das bei den Tattoos auch so, dass du bei den Tattoos halt dir andere anguckst und dann immer so ein Stück halt aufsaugst wie so ein Schwamm?
Ja, also bei Tattoos bin ich würde sagen, ich bin an einem Level, wo man das anbieten kann, aber im Vergleich zu Leuten, die das wirklich schon jahrelang konsequent durchziehen, kann ich gar nichts. Also,
na, ich glaube, du bist in einem spezifischen Teil, bist du gut, so, aber du hast auf jeden Fall noch viel auf der Map, was du noch freispielen musst.
Ja, das hatten wir erst letztens mit Hintergründen. Mhm. Da fließt noch nicht so viel Liebe rein, wie könnte. Und ja, ich habe auf jeden Fall, also es ist sehr aufregend, das ganze Tätowieren, weil es dieses Zeichengame nochmal komplett aus einem neuen Winkel ist. Also du musst alles anpassen. Das was Handwerk auf Papier, ich weiß nicht, ob du dich noch an die ersten Skizzen erinnerst, die ich gemacht habe, als ich in den Laden gekommen bin. Das war auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem Zeug, was ich jetzt mache.
Ja, das stimmt. Würdest du sagen, das liegt da, du wärst genauso gut geworden, wenn du nicht tätowieren würdest?
Nee. Also, nee, weil ich sonst ja eine andere Tätigkeit hätte, die ich dem Zeichnen vorziehen müsste. Also irgendwie muss man ja Geld verdienen. Und wenn das jetzt nicht unbedingt ein kreativer, künstlerischer Beruf ist, dann hat man die Zeit halt nicht, sich den ganzen Tag damit auseinanderzusetzen. Und ich könnte auf jeden Fall nicht so zeichnen, wie ich es jetzt kann. Also ich habe meinen Stil ja auch in eine Richtung entwickelt, wo es tätowierbarer ist. Also ich habe schon noch meinen eigenen Stil in mein Skizzenbuch, wo Sachen vielleicht nicht tätowierbar sind, aber wo es einfach geil ist auf Papier. Das versuche ich auch weiterzumachen, weil ich denke, egal wie nutzlos das zu sein scheint, egal was, man kann immer aus jeder Sache Sachen übernehmen in das andere. Also zum Beispiel Lettering hat mir mega geholfen mit meinen Figuren, obwohl das so gar nichts zusammen zu tun halt, hat, aber es ist einfach
so. Geht es mir zum krass. Beispiel, wenn ich mit Arthur rede, ne, weil Arthur halt, wir haben uns da so drüber ausgetauscht und Arthur ist halt bei uns so der Einzige, der halt wirklich eine richtige künstlerische Ausbildung hat, ja. So an der russischen Hochschule. Und Arthur erzählt dann Sachen von goldenem Schnitt und so, ne, wo er sagt, ja, du machst das unterbewusst, aber das ist halt eben diese Formel, die du anwendest. Das heißt, du weißt nicht, warum du das machst, aber so baust du halt Ästhetik und so auf, ne. Und da fühle ich mich dann zum Beispiel immer so, als wenn ich einfach keine Ahnung habe dann von den Sachen.
Ja, Arthur hat wirklich sehr, sehr krasse Arbeiten. Also ich bleib da auch öfters hängen auf Instagram und guck mir das einfach an, weil es einfach geil ist.
Ja, voll.
Also es ist so, ich wüsste jetzt nicht, mit wem ich Arthur so vergleichen könnte vom Stil her, weil das ist eine ganz eigene Sache. Und das liebe ich. Ich hab's ja selber auf meiner Haut und bin immer noch mega zufrieden damit.
Wäre denn für dich eigentlich so zwecks Berufswahl, wenn du sagst, du hättest jetzt eher dich bei sozialer Arbeit gesehen, so wie, also wieso wärst du dann nicht in einen, sage ich mal, etwas etablierteren künstlerischen Beruf gegangen? Weil ich sehe zum Beispiel, deine Stärke sind ja so Charakter und so figürliches Zeichnen, ne, so Sachen und Anatomie, so Sachen, die mir halt komplett abgehen. Aber wenn man das kann, glaube ich, ist man auch, wäre man ein geiler Comicbuchzeichner zum Beispiel für Marvel oder so, weißt du, so Storyboards oder so, das könnte ich mir schon vorstellen bei dir.
Ja, da muss man seinen Fuß erstmal in die Tür kriegen, glaube ich, aber das könnte ich mir auch vorstellen. Also so, ich habe sogar in der Schule gesagt, so ja, wenn ich könnte und das sich rentieren würde, würde ich auch Hentais zeichnen, weil ich da sowieso schon viele nackte Menschen zeichne und ich habe da auch keine so Hemmschwelle, das dann explizit so zu zeichnen, dass es irgendwie ein Porno ist. Ich finde das ganz geil, einfach von der Ästhetik, weil ich mag Körper, so nackte Körper. Ich habe das viel studiert, sage ich mal, im Eigenstudium und das macht mir Spaß.
im Eigenen.
Das, ja, das klingt jetzt ein bisschen.
Ja, wir haben alle ja, viel, in der Studienzeit haben wir viel studiert, auf jeden Fall. Ich drop jetzt hier gleich mal eine Geschäftsidee für dich. Mach dir ein OnlyFans, wo du einfach so kleine Rüttelbildchen hochlädst, die du dann einfach zeichnest. Sachen, die du auf Instagram nicht zeigen kannst.
Stark.
Da gibt es bestimmt auch ein paar Perverse, die sich das, weißt du, weil das ist ja dann...
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte mal ein Skizzenbuch, das bis jetzt geheim geblieben ist und was wahrscheinlich für immer so bleiben wird, wo ich diese Nische quasi ausgelegt habe, weil ich das noch nie gezeichnet habe und ich dachte mir so, es ist ja auch sowas voll Natürliches und man hat auch eine Ästhetik, die man dabei darstellen kann. Dann habe ich halt irgendwelche Menschen gezeichnet, die Sex hatten und
guck mal, siehst du, das so, ist mir noch gar nicht, das ist mir neu. So.
Ja, das, ich werde das auch für immer, glaube ich, geheim halten.
Aber warum?
Naja, ich bin auch nicht mehr so zufrieden mit den Bildern. Also die sind schon, also das war alles in Tinte mit einer Feder, weil ich dachte, irgendwie hat das was.
Ich finde das auch cool und das wäre auch ein Stil, der dir zum Beispiel, deswegen wollte ich gerade darauf kommen, ne, durch diese Marvel-Ästhetik, die du hast, auch diese Kontraste, die Art und Weise, wie das halt gemacht ist, so flächig ist es halt super tätowierbar und das sieht halt mit Tusche dann halt richtig cool aus, deswegen mach mal sowas.
Ja, ich hatte da auch echt Spaß dran, muss ich sagen. Das hat schon gebockt, weil ich auch noch nie, es war sowas Aufregendes. Eigentlich ist es irgendwie tabu, aber keine Ahnung, ich habe das so für mich gemacht und hatte Spaß daran, ja.
Bei Kilian lernt man, bei den jungen Leuten, muss ich sagen, dazu ist es bestimmt bei euch auch so, wenn ihr jüngere Azubis habt, ist es auf jeden Fall so, da lernt man auch die Welt nochmal neu kennen. Kilian hat es nämlich fertiggebracht, dass er seine Termine über Tinder gekriegt hat, das wusste ich auch noch nicht,
auf jeden,
dass das geht.
Ja, ich war ein richtiger Hit. Aber ich bin inzwischen gebannt. Man darf keine Geschäftskonten auf Tinder haben. Aber ja, ich hatte die App selber mal so von 18 bis 20 wahrscheinlich. Hab darüber gedatet, aber das war alles irgendwie dann nichts mehr nach einer Zeit. Das hat man dann schnell durchgespielt und
ja, es wird dann langweilig, ne?
Ja, es ist auch nicht wirklich, also die Frau fürs Leben.
Nee, findet man da nicht. Einer hat mich mal gefragt, da, was suchst du hier? Und ich so, ich wollte mich hier für die Wattwanderung anmelden, weißt du? Also ja, was suche ich hier? So, weißt du, ich meine, kann man ja fragen, so, ne? Aber dachte ich mir halt auch so.
Ja, also. Ja, und dann habe ich diesen Tinder-Account halt gehabt, der mehr oder weniger tot war. Und dann habe ich den umfunktioniert in der Zeit, wo es terminlich ein bisschen knapper war. Hab da eingestellt, dass ich Männern und Frauen angezeigt werde. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie viele Leute auf Tinder hängen, weil das sind zu 90% Typen.
Ja.
Das sind 90% Typen. Und über Nacht hatte ich, glaube ich, 300 Likes.
Was?
300. Krass. Und natürlich wollten die meisten nur das eine. So, ich wurde sehr oft auch angegraben auf manchmal charmante Art und Weise. Öfters leider ein bisschen unangenehm.
Ich kann mich da noch dran erinnern an so einen Typen, ich nenne ihn mal Rüdiger, weil das halt so ein Rüdiger Typ war.
Der 60-Jährige,
der gesagt hat, da hast du dann gesagt, hey, ja, welches Tattoo? Und da stand ja auch im Profil nur Tattoos und so, ne? Da wurde ja nicht nur falsche Hoffnung gemacht, sondern es war sofort ersichtlich, was da passiert. Ja. Und er dann so, ja, oh, das sieht nicht so geil aus oder so. Und er dann so, Dankeschön, was für ein Tattoo kann ich dir entstechen? Und Rüdiger so, Tattoo! Ich will ficken.
Ja. Rüdiger wollte ficken.
Er wollte ficken.
Aber das gab's leider nicht bei mir.
Ja, das war aus. Das
ich
war
wollte aus. Geld haben.
Ja.
Und das habe ich auch bekommen, das Geld. Ich hatte, glaube ich, direkt eine Woche voll am ersten Tag, wo ich das hatte. Und krass. Ich habe das immer nur benutzt, wenn es knapp wurde. Dann habe ich halt, ich hatte mir sogar die Premium-Version geholt und habe dann immer die ganzen Likes, die ich hatte, gematcht, so 100 Leute, hab alle angeschrieben, copy-paste die gleiche Nachricht, so, was willst du für ein Tattoo? Und die meisten wollten nichts, aber so, ich sag mal, so 5% haben sich einen Termin gemacht. Und
ja, also
das ist eine, also bei 100 Leuten sind das 5 Leute, das ist eine Woche Arbeit.
Ja.
Das war cool. Also, und ich hatte auch keine unangenehmen Erfahrungen im persönlichen Kontakt mit den Menschen.
Nee,
also,
das stimmt.
Die waren alle super, super lieb und haben sich über ihr Tattoo gefreut und haben auch verstanden, dass es nur darum ging. Also ja. Es war eigentlich cool. Ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie die Nummer von meiner Mom nehme und nochmal einen neuen Account mache. Aber
die wird sich
mittlerweile finde ich auch so gut Termine. Also das ist nicht mehr nötig,
ja,
da einen Tinder-Account zu haben. Und ein bisschen unprofessionell ist es auch.
Was ist für dich so der wichtigste Kanal?
Instagram auf jeden Fall.
Ja, ne?
Ja. Und natürlich über die Downtown-Seite wird mir auch viel weitergeleitet, aber das ist ja im Endeffekt auch Instagram zum größten Teil. Also Instagram, ja. Deswegen, ich bespiele das in letzter Zeit auch sehr exzessiv. Also ich poste ziemlich viel und ich weiß noch nicht, wie ich mich damit fühlen soll.
Warum?
Es ist tatsächlich so, ich habe das Gefühl, ich gehe Leuten auf den Sack. Ich poste halt manchmal Sachen, die nicht so viel Liebe und Aufmerksamkeit in der Zubereitung, sage ich mal, bekommen haben, wie das, was ich davor gepostet habe.
Aber das sind meistens die Sachen, die funktionieren.
Tatsächlich.
Das ist so.
Das ist ziemlich RNG-abhängig, sage ich mal. Es ist tatsächlich... Egal, wie viel Arbeit drin steckt.
RNG?
RNG, also so random, also ist lucky. Ja, ist RNG, das sagt man beim Zocken.
Beim Zocken? Ja, ich weiß doch nicht mehr, was ihr jungen Leute heutzutage so redet.
Ja,
RNG, ja?
RNG, ja.
Das heißt, definier das bitte nochmal.
Also, angenommen, du hast jetzt einen Gegner in einem Computerspiel.
Ja.
Und wenn du den tötest, dann fallen aus dem Items raus, also er droppt Items.
Ja.
Und es gibt manchmal in manchen Spielen Gegner, die verschiedene Items droppen können und mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten.
Ah, okay.
Also zum Beispiel, ich weiß nicht,
ich kenne das in nur, Minecraft. Dass man die Main-Waffe droppt dann, wenn man.
Ja, es gibt auch Gegner, die dann Items fallen lassen. Ich bin da auch nicht so krass drin. Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Und keine Ahnung, bei Minecraft Zombies können verrottetes Fleisch droppen.
Ach so, ja, so Ressourcen.
Aber ich will jetzt kein Bullshit labern. Ich glaube auch Äpfel, aber ich werde bestimmt von meinen Kumpels gleich dumm gemacht.
Ich wollte ja auch nur wissen, was RNG ist.
Ja. Und das ist dann quasi RNG-abhängig, welche Wahrscheinlichkeit, welches Item gedroppt wird, weil es
die Wahrscheinlichkeit up to luck ist RNG,
ist. Oder was? Es ist up to luck. Also es ist vom Glück abhängig, was man hat.
Okay, schick mir bitte nochmal eine Definition bei Instagram.
Ich fühle mich wie mit meiner Mom.
Ja, ich fühle mich auch. Ich fühle mich wie meine Mom. Und dann ist so, ich bin kurz davor, dir zu sagen, Kilian, ich habe das Internet gelöscht.
Ja, ich merke es.
Ja, okay. Aber was würdest du sagen, was ist das Schwerste am Tätowieren?
Für mich gerade meine Vision auch, also Leute von meiner Vision zu überzeugen. Also ich hänge ziemlich viel noch bei Terminen, die ziemlich so 0815 Zeug sind. Und ich habe schon einige Termine, wo auch mal Projekte kommen, wo ich ein bisschen Freiheit habe und oder Leute, die sagen, ich will deinen Stil. Aber bis jetzt habe ich noch nicht diesen Kundenstamm, der wirklich für meinen Stil zu mir kommt. Das ist bis jetzt das Schwierigste, aber es gibt ganz viele Sachen, die schwierig sind.
Was glaubst du, woran das liegt?
Ich denke einerseits, weil ich noch nicht so lange tätowiere und andererseits würde ich sagen, weil ich vielleicht meinen Tattoo-Stil noch nicht gut genug ausgearbeitet habe, dass das richtig in die Fresse geht, sage ich mal. Dass Leute sagen, geil, genau das und nichts anderes. Ich glaube, das fehlt noch, aber das Zeichen für Tattoos ist, wie gesagt, auch ist noch neu für mich.
Ja, es ist halt so, das würde ich auch sagen, was man bei dir halt auf jeden Fall sieht, ist so, du hast nicht diesen klassischen Tattoo-Stil. Das heißt, auch deine Zeichnung, selbst wenn du traditional machst, du hast immer deine eigene Note. Also deine Sachen haben schon immer einen crazy Wiedererkennungswert. Es gibt halt auch Leute, die können halt super geil, keine Ahnung, bei irgendwelchen neo-traditional Leuten, ne? Da gibt es halt eine Hand voll von, die man halt kennt und wo man halt auch die Arbeiten sofort zuordnen kann. Und der Rest ist halt irgendwie dann so, sind so Kopien von denen. Das sieht genauso aus, das Zeug. Das hat dieselbe Ästhetik. Die sind dann auch genauso bekannt bei Instagram oder so. Aber das ist jetzt, ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich eine Arbeit von denen sehe, außer dass die krass ist, wer das gemacht hat. So. Und bei dir, finde ich, ist das so eine Geschichte, dass man bei dir auf jeden Fall sieht, dass du was Eigenes hast. Da. Und diesen Stil auch krass beherrscht. Das, was noch fehlt, ist so, finde ich, so der gewisse Twist.
Ja, ich weiß, was du meinst, dass dieser erste Eindruck halt überragend ist. Also wenn man ein Bild anguckt, merkt man innerhalb von einer halben Sekunde, ist das geil oder ist das nicht geil.
Ja, es muss einen halt flashen, das ist so die Geschichte. Und ich glaube, das ging, bei mir war das aber auch so, das hat ganz lange gedauert, bis man dann so wusste, worauf es halt ankommt. Aber es gibt auch manchmal so Effekte, die man setzt, weißt du, wie ich meine? Auf der Haut. Das kann die Größe sein von der Tätowierung, dass du halt eben dadurch halt das irgendwie beeindruckend aussehen lässt. Das kann halt Hintergrund sein. Du musst dir halt so, oder der Kontrast, wie das, was ich dir von Casas gezeigt habe. So, ja, ne? Ja. So dieser Kontrast, dieses Spiel mit dem Kontrast, das ist, die Motive sind ja schon sehr detailliert, aber irgendwie auch sehr simpel aufgebaut. Ja. Und das ist das, was es halt so richtig knallen lässt.
Ich weiß, was du meinst. Ich erkenne das auch, wenn ich das sehe bei anderen Leuten, aber dieses, wie implementiere ich das jetzt in meine Designs, so dass es wirklich ein krasses Tattoo ist.
Ich glaube, da muss man einfach sich einen Teil raussuchen, den man dann probiert zu verstehen und umzusetzen. Und daraus bastelt man da so, wie wir das geübt haben mit diesen Fingerwaves, mit diesen japanischen. So, ne? Wenn du den Schwung von Schnörkeln bei einem Schriftzug verstanden hast, dann hast du auch verstanden, also dann fällt es dir leichter, halt so Wellen aufzubauen, sodass es halt auch cool aussieht.
Ja, genau. Es ist halt ich glaube, bei mir fehlt noch diese Erfahrung.
Ja.
In dem Business einfach, dass ich diesen Stil noch nicht so lange mache. Und ich merke auch, wie sich mein Zeichenstil immer mehr in die Richtung verändert, dass es auch coole Tattoos werden. Aber es ist ein langer Prozess. Es dauert sehr lange. Und ich glaube, ich brauche noch ein paar Jahre einfach an Übung, noch mehr von anderen Leuten angucken, ein bisschen mehr drüber reden, ein bisschen mehr einfach Erfahrung sammeln. Dann wird das auch in die richtige Richtung gehen. Also am Ziel ist man ja eh nie, aber ja ich weiß auf jeden Fall, was du damit meinst. Ja.
Würdest du jetzt sagen, so nach den 3 Jahren, das war die richtige Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen?
Bis jetzt ja. Ich bin super, super happy hier. Das ist ein geiler Job, der auch seine Tiefs haben kann. Aber das wäre, glaube ich, für mich, also ich glaube, ich als Person funktioniere in sehr wenigen so konventionellen Jobs.
Ja, das glaube ich auch.
Also ich hatte schon in der Schule Probleme, mich den Regeln zu beugen, die es da gab, und nicht, weil ich mega rebellisch bin, sondern ich kann das nicht. Mhm. Also im Kunstunterricht, ich habe immer eine 4 bekommen auf meine Bilder, obwohl meine Kunstlehrerin mir selber gesagt hat, so, es ist das Beste hier, aber ich kann dir keine gute Note geben, weil
Thema verfehlt.
Und ich habe es versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt.
Und
ich konnte das nicht.
Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, weswegen ich hier gelandet bin, wo ich gelandet bin, weil das war bei mir genau dasselbe. So, Kreativität war immer da. So, aber halt auch eben dieses, boah, ich habe keinen Bock darauf, das zu machen, was ihr macht. Ich habe eine viel geilere Idee, oder ich will hier halt irgendwie mich so ausleben. Das Bedürfnis danach, das ist das, was
eigentlich
cool ist.
War das bei dir auch so, dass dir diese, also du hattest dann ja wahrscheinlich auch eine Zeit, wo noch nichts wirklich so lief, wie du das wolltest.
Wie meinst
also,
du das?
Dass du nicht an dem Punkt warst, wo du so zur Geltung kommen konntest, wie es jetzt zum Beispiel der Fall wäre. Also vielleicht in der Schule.
Du meinst du beim Tätowieren oder wo?
Generell vor dem Tätowieren in deinem Leben.
Ach so, ja.
Wo du,
ja, verstehe. Ja,
also gab es da auch den Punkt, wo es so entmutigend war? Vielleicht hat man an sich gezweifelt und das Ganze hat einen so fertig gemacht. Also, oder war das mehr Motivation, um allen zu zeigen, dass man es besser machen kann.
Das ist ein guter Mix nach wie vor aus beiden Sachen. Selbstzweifel habe ich jede Woche. So, das ist ganz normal. Ich kenne niemanden, der gut ist und keine Selbstzweifel hat. Das ist ein richtiger Kampf, den man mit sich selber austrägt. Und das ist situationsabhängig, welche Seite durchkommt. Ich kenne beide Seiten. So. Ja. Mal läuft's und mal läuft's richtig beschissen und dann stellt man halt irgendwie, wird man so mit Wirklichkeit beworfen und denkt sich so, wem mache ich eigentlich was vor? Das ist halt, und ich glaube auch, dass das ist, was die Guten von den Schlechten unterscheidet. Eben dieses, ich bin so dieses Reality-Check und auch dieses, ich habe auch die Eier dazu, mir einzugestehen, dass ich nichts kann und niemand bin. Jetzt im Vergleich, weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Also ich weiß halt, warum ich das so leidenschaftlich mache, weil ich halt viel da reingesteckt habe, viel geopfert habe, durch viel auch Scheiße gegangen bin, damit ich das machen konnte, viele Ratschläge von Autoritätspersonen missachtet habe, was in dem Moment sich überhaupt nicht gut angefühlt hat, weil ich harmoniebedürftig bin. Ich kann das nicht so, wenn irgendwo Streit ist oder jemand ist wütend auf mich. Aber ich wusste immer, dass es richtig war und ich wollte es allen zeigen, dass es halt der richtige Weg für mich ist. So, ja. Ich werde okay sein hier, wenn ihr mich nur lasst. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich das jetzt so gerne mache, weil auch ich weiß, was da drin steckt. Mhm. Dass ich an dem Punkt jetzt sein kann, wo ich Geld damit verdiene. Und das ist ziemlich, ziemlich viel. Also es ist wahrscheinlich hätte ich jetzt Abi, wenn ich nicht gezeichnet hätte.
Ja.
Aber was will ich damit? Ich wollte was Kreatives machen. Und ja, vielleicht gibt es jetzt Lehrer von mir, die was anderes behaupten würden oder sagen würden, dass es nicht der richtige Weg gewesen wäre. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es so sein sollte und dass es so gut so ist, wie es jetzt ist.
Was ist das Coolste oder das Wichtigste, was du hier abseits von Tattoo und von Zeichnen gelernt hast? So, was war so der Punkt, der so, wo du jetzt sagst, so, das ist viel wert gewesen?
Boah, da muss ich wirklich, glaube ich, kurz nachdenken. Es gibt viele Sachen, die ich hier gelernt habe. Ich glaube, allgemein Selbstständigkeit, muss ich sagen. Also, ich habe so eine Wertschätzung dafür, dass ich in der Lage bin, mich selbst zu versorgen. Nicht nur, was Termine und Tattoo angeht, so. Mein ganzes Leben kriege ich gemanagt. Ich brauche niemanden, der irgendwas für mich regelt, weil ich das alles selber kann. Und das habe ich erst hier im Studio gelernt. Ich meine, du erinnerst dich bestimmt an die ersten 1-2 Jahre, wo ich hier war. Und das war teilweise echt hart. Also da wurde viel reingekackt, sage ich mal.
Ja gut, aber das ist, weißt du, das Problem ist halt so, wenn man halt aus welchem Grund auch immer nicht gefordert wird, was Selbstständigkeit angeht oder vielleicht auch gar nicht der Charakter ist, der das so sucht. Ich wollte früher schon immer, ich habe das immer gehasst, wenn ich klein war, wenn mich irgendjemand irgendwie hochnehmen wollte oder so, ich wollte es immer selber machen. Ne? Es gab auch so einen Spruch, den werde ich jetzt hier aber nicht droppen, den ich immer gesagt habe, so, wo die Leute alle wussten, nee, der hat jetzt keinen Bock da drauf, der will das selber machen so und ich soll mich verpissen. So, ne? Das ist halt eben die Geschichte und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Und aber ich weiß halt auch oder ich habe ja gesehen, durch die Art und Weise, wie wir da zusammengekommen sind, das ist halt, und das muss ich sagen, das muss man dir wirklich zugute halten. Klar haben wir unsere Themen gehabt, so, ne? Aber was du und was ich auch immer gesagt habe, wenn ich über dich gesprochen habe, war, du hast noch nie mir groß, wenn ich irgendwie dir was gesagt habe, Widerworte gegeben, im Sinne von nicht, dass ich allwissend bin, so, aber du hast dir halt wirklich immer das, was ich dir gesagt habe, an Ratschlag auch angehört. Und auch umgesetzt. Da gab es hier andere Leute, mit denen ich mich dann hingesetzt habe, wo ich denen erklärt habe, pass auf, das geht nicht so und so. Und am nächsten Tag habe ich gar nicht, also wäre das, als hätten wir niemals gesprochen. So, ne?
Das war schon immer also eine Einstellung von mir gegenüber, wem höre ich zu und wem nicht. Ich höre Leuten zu, von denen ich denke, ich kann da wirklich was lernen und dann bin ich auch nicht so, dass ich sage, ich weiß das jetzt besser. Selbst wenn das jetzt wenn das ein Ratschlag war, wo ich dachte so, das kann doch gar nicht sein, so, das ist doch, also ich kenne das ganz anders oder das ist bestimmt falsch, dann habe ich da einfach meinen Kopf ausgeschalten an der Stelle und das gemacht, weil es wird wahrscheinlich stimmen. Ich bin jetzt, keine Ahnung, damals war ich 19.
Ja.
Mit 19 ist man noch ein Kind sozusagen. Also ich finde mit 19, also es gibt schon sehr erwachsene 19-Jährige, aber ich war auf jeden Fall noch nicht so weit, dass ich mit meinem Weltbild und Erfahrungen jetzt hätte widersprechen können. wenn du mir was gesagt hast, weil das einfach, es war objektiv richtig in meinem Kopf. Einfach, es kann, oder vielleicht nicht objektiv zu 100% richtig, aber es kann auf jeden Fall nicht viel schlechter sein als das, was ich gerade eben für einen Mindset habe. Also ja, deswegen, ich habe da immer geguckt, dass ich den Rat befolge, und bis jetzt ist es auch gut gegangen.
Ja, schon. Ich meine, es gibt ja halt so ein paar Sachen. Es gibt beim Tätowieren, das ist halt super vielfältig, und deswegen gibt es auch keinen, also ich bin auch offen, das sind ja auch manche Leute nicht, die sagen dann, das muss eins zu eins so gemacht werden, wie ich das mache, und dann, wenn du das alles kannst, dann kannst du halt eben Abstraktionen machen und kannst dein eigenes Ding sozusagen machen, finde ich auch cool. Aber ich bin immer jemand, ein Freund davon, der probiert, die Leute da anzupacken, wo sie auch sind, sage ich mal. Ne? Also wenn ich jetzt, ich bin ein ganz anderer Typ, ich funktioniere ganz anders als du, und wenn ich jetzt probiere, das, was ich mache, so auf dich so zu kopieren, das würde nicht funktionieren. Weil du halt eben andere Trigger hast, du hast andere Sachen, die dich pushen, so, du hast andere Sachen, die dich inspirieren, und du musst da einfach deinen eigenen Weg für finden, ne? Und ich kann dir halt immer nur sozusagen ans Herz legen, wie meine Sicht auf die Dinge ist, ne? So, das haben wir ja auch schon gemacht. Du weißt ja dann auch, dass es Sachen gibt, über die man dann sprechen kann. Die sind entweder, du weißt ganz genau, ich sag dir, wenn ich Sachen richtig scheiße finde.
Ja, auf jeden Fall. So, ja. Ja.
Und du weißt aber auch, dass ich, wenn ich Sachen richtig cool finde, dass ich das halt auch sage, ne?
Ja.
Also es geht nicht darum, wie es in manchen anderen Studios ist, so irgendwie darum, du bist der Azubi, das lassen wir dich jetzt spüren. Klar gibt's da mal einen Spruch oder so, ne? Es ist ja auch witzig für uns.
Ja.
Aber nee, ich glaube schon, dass das eine gute Idee ist. So, was war das Nervigste während deiner, also jetzt in der Zeit, wo du hier bist vom Aufbildung, wo du jetzt weißt, aber warum du es gemacht hast und warum du froh bist, dass du das gemacht hast?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, mit Kiffen aufhören. Also das war, glaube ich, allgemein so eine der härtesten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Also ich habe viel gekifft, ich habe lange viel gekifft, und mir hat es nicht gut getan, und ich habe aufgehört. Und das war verdammt schwer, weil ich in diese Droge sehr viel mehr reininterpretiert habe, als es für mich wirklich der Fall war. Also ich dachte, ich brauche das, um kreativ zu sein. Ich brauche das, um entspannt zu sein. Ich brauche das, um runterzukommen. Ich brauche das, um mich zu konzentrieren. Das sind Sachen, die ich mir gesagt habe, die aber im Nachhinein, also ich bin jetzt fast ein Jahr lang ohne Kiffen, ohne Alkohol. Und
echt? Ein Jahr schon auch
naja, ohne Trinken? Jetzt, wenn 2024 vorbei ist. Also es ist noch ein bisschen, aber genau, ich habe ja ziemlich genau zu Silvester das letzte Mal Alkohol getrunken, also mit Ausnahmen. Ich habe, glaube ich, 3 Gläser Wein dieses Jahr getrunken, weil ich Wein liebe, und wenn ich wirklich richtig gut essen gehe, dann hole ich mir ein Glas Wein.
Ja, aber das finde ich okay.
Ja, weil das war ja auch nicht der Grund, oder das war nicht der Trigger für die ganzen Probleme, die ich mit Drogen hatte. So, ich hatte mit Gras Probleme.
Ja.
Und das darf ich auf gar keinen Fall jemals wieder anfassen. Und es ist echt heftig, wie so eine Sucht in deinen Kopf sich reinfressen kann. Also ich habe immer noch manchmal das Gefühl, dass ich Bock drauf habe. Und das ist ziemlich, also es ist heftig, weil ich ziemlich stark dagegen bin, dass ich das mache. Ich habe für mich festgelegt, das geht nicht. Und ich habe für mich erkannt, dass es auch nicht gut ist. Und trotzdem gibt es dieses bipolare, irgendwie diesen Gedanken, dass ich das machen will, manchmal aber einfach, weil es so ein Artefakt ist aus der Zeit, wo ich das gemacht habe.
Aber glaubst du, ich kenne das mit anderen Substanzen oder so, glaubst du, dass es daran liegt, dass es so dieses Ritual ist? Weil wenn du das jetzt zwischendurch nochmal gemacht hast, ne, und wir wissen ja, letztes Jahr war da mal auch eine Zeit, die war dann auch nicht so gut. So, als du, das war übrigens auch witzig, weil, kann ich die Story erzählen, wie wir uns kennengelernt haben von deinem Bewerbungsgespräch?
Ja, klar.
Hau raus. Okay, also es ist ganz einfach, Marci und ich haben einen Joint geraucht und Kilian war auch da, und wir haben halt so ein bisschen gequatscht draußen, und Marci hat mir halt Kilian vorgestellt, während wir halt gerade gekifft haben. Das ist richtig professionell. Aber scheißegal, wir sind hier transparent und ehrlich, und so ist es halt gewesen.
War authentisch.
Genau, richtig. Und dann hast du mir erzählt, währenddessen, ach ja, übrigens, ja, nee, ich war in einer Klapse und habe eine Kifferpsychose, übrigens so. Und dann war so direkt erstmal dieses, oh, ja, kommst du damit klar? So, das war die erste Frage. Aber das war ja, ja, ich finde das einfach gut und da haben wir auch drüber gesprochen, wenn man halt eben sich selber eingesteht und hier gibt es viele davon, ne? Das ist ja zumindest, ist auch krass, so, ob das hier an den Thüringern liegt oder so, aber hier in Jena habe ich super viele Freunde, bei denen das ganz genauso ist. Die haben es früher richtig, also die haben überhaupt nichts anbrennen lassen, die haben sich alles und davon viel zu viel reingezogen und sind aber seit, keine Ahnung, Erik ist jetzt glaube ich auch seit 10 oder 11 Jahren Straight Edge oder so, ne, und die vermissen, Respekt. Die vermissen halt aber auch nichts. Und ich glaube, das ist die Sache, wenn du halt weißt, oder eigentlich wollte ich darauf hinaus, glaubst du, dass es an diesem Ritual liegt, dass das das ist, was du dann vermisst? Oder ob's, also wenn du jetzt so Rückfälle hattest, hast du dann währenddessen dieses Gefühl, dann auch high zu sein, genossen? Oder war das so dieses, so als du das erste Mal schon geraucht hast, hast du dir gedacht, so, boah, das war eigentlich richtig unnötig?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja an dem Punkt, dass ich auf jeden Fall wusste, dass es mir nicht gut tut. Und ich habe jedes Mal von dem Punkt an, wo ich, also es war, die Rückfälle standen immer in Kombination mit Alkohol, deswegen auch kein Alkohol mehr.
Ja.
Ich habe von dem Punkt an, wo ich den Gedanken hatte, bis zu dem Punkt, wo ich es gemacht habe, mir schon ein schlechtes Gewissen gemacht. Und dann, als ich high war, es war komplette Selbstzerstörung gefühlt, weil mir ging es gar nicht gut. Mir ging es nicht gut von dem Punkt an, wo ich das machen wollte, bis zu dem Punkt, wo ich es gemacht habe. Aber es hat so, die Stimme in meinem Kopf hat gesagt, das ist richtig scheiße, was machst du? Aber es hat sich ja trotzdem irgendwo gut angefühlt.
Ja.
Es ist ja eine Substanz, die sich gut anfühlt. Und ich weiß nicht, ob ich das gejagt habe, aber die Erfahrung an sich, die war nicht geil. Also wenn ich zurückdenke, das war ganz schön beschissen.
Das ist aber auch zum Beispiel so eine Geschichte, wo du sagst, du denkst, du kannst nur kreativ sein, wenn du halt kiffst. Und das ist eine Geschichte, ich halte mich für wesentlich kreativer und auch wesentlich lustiger, wenn ich gekifft habe tatsächlich. Also es ist mal so, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, so ein Freehand-Ding mache und vorher einen rauche, dann macht mir das, dann kann ich mich da mehr reindenken. So, das macht, dass ich lasse mich super leicht ablenken von allem. So, und das macht aber, dass ich mich da so fallen lassen kann rein. So, ja, ne?
Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Und zwar ist es nicht, dass die Witze lustiger sind oder dass das Projekt besser ist. Es ist einfach die Wahrnehmung von der Sache.
Ja.
Das hatte ich nämlich auch. Ich habe teilweise Bilder gezeichnet, wo ich dachte, das ist jetzt der krasseste Scheiß, den ich jemals gemacht habe. Und am Ende habe ich es mir angeguckt und es war auch nicht schlecht, aber ich habe mich viel zu sehr so auf die ganzen Einzelheiten konzentriert und im Gesamtbild war es nicht so krass, wie ich dachte. Und ich glaube nicht, dass man besser oder schlechter ist in diesen Sachen, wenn man kifft. Man hat einfach eine andere Wahrnehmung davon. Ich glaube, also so, da kann ich nur für mich sprechen, aber so war es bei mir. Natürlich hatte ich bei mir auch das Ding, wenn ich halt nicht gekifft habe, dann habe ich Entzug gehabt. Da,
echt?
Also da war ich halt scheiße drauf. Und das ging, es ging in den Bereichen, wo ich das noch nicht habe reinkommen lassen, das Kiffen. Zum Beispiel Tätowieren war für mich eine Sache, die will ich nicht high machen.
Ja.
Das ist ziemlich.
Ja, das überfordert einen auch am Anfang, weißt du? Das ist wie wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt high an eine Wand gehe und Graffiti sprühe. Ja, du, ich sprühe Graffiti, du. Dann glaube ich, dadurch, dass ich mit diesem Prozess noch nicht so vertraut bin, Tätowieren ist halt so, das ist eigentlich jetzt nach 14 Jahren so ein Status, den ich habe, der geil ist, weil ich weiß halt so, ich habe diesen Druck nicht mehr, dass ich mich halt irgendwie weiß, oh scheiße, kriege ich das hin oder so, sondern ich kann mich halt einfach drauf konzentrieren, was will ich Geiles machen, also was fällt mir ein, was cool aussieht, und die Umsetzung ist nicht der limitierende Faktor.
Ja, ich weiß, was du meinst, beim Zeichnen war es bei mir genauso. Ich habe zum Beispiel das grüne Bild, was auch bei meinem Instagram ganz oben gepinnt ist, das von den Typen, Gesicht mit den roten Augen, das habe ich zum größten Teil high gezeichnet. Und das ist, muss ich sagen, mein Lieblingsbild, was ich jemals gezeichnet habe, weil es einfach überheftig zeigt, was ich alles gelernt habe in dieser Zeit von mittlerweile bestimmt so, keine Ahnung, wann habe ich denn angefangen mit Zeichnen? So sagen wir 14, ab da zählst, weil da habe ich es ernst genommen. Das sind schon 8 Jahre.
Ja.
Also, und das ist eine lange Zeit, da lernt man viel und entsprechend sieht das Bild auch aus. Also ich bin sehr stolz darauf und da hat das auch nicht gestört, dass ich gekifft habe. Ich habe aber das Gefühl, ich kann es jetzt genauso gut, wenn nicht sogar noch besser, wenn ich mich jetzt nochmal an so ein Projekt setze. Mhm. Einfach weil ich auch inzwischen sehe, wo in dem Bild die Fehler sind.
Was willst du besser können, wo du dich aber bis jetzt nicht mit auseinandersetzen willst, weil du Schiss davor hast oder weil du irgendwie, weil dir so das Interesse dafür fehlt?
Auf Tätowieren bezogen? Ja,
also oder so generell auf den Job bezogen.
Oh, das ist schwierig. Ich glaube, die Hintergründe. Also ich glaube, dass, obwohl das eigentlich auch nicht, ich habe halt jetzt nicht so das Ding, dass ich keine Motivation habe, mich mit Sachen auseinanderzusetzen. Mhm. Ich mache das super gerne, auch wenn das vielleicht beschissen ist. Obwohl vielleicht in der, so Termin, so in der Beratung könnte ich ein bisschen besser sein. Da habe ich das Gefühl, bin ich wie so ein Roboter, der immer die gleichen Textbausteine einfach rausschießt und hofft, dass irgendjemand zu mir kommt.
Das gehört ja auch dazu, ne? Thema Selbstständigkeit, so, du musst dich ja auch vermarkten lernen. Ne?
Ich habe morgen Termin bei meinem Steuerberater. Da wird die Steuererklärung für dieses Jahr gemacht. Und ich bin sehr froh, dass ich das weg habe morgen an meinen freien Tag.
Ja, das ist halt auch so eine Geschichte, die gehört halt auch dazu.
Ja, ich glaube, das ist eine Sache, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das wäre die Sache, das wäre die Antwort. Also, das diese war auch ganze so Bürokratie-Kacke. Ja. Kein Bock auf die Scheiße.
Was war das so, wovor man da am meisten Schiss hat?
Dass das Finanzamt irgendwann klopft und sagt, du hast hier also
irgendwas falsch gemacht. Ja.
Also ich habe dann vielleicht was falsch gemacht. Die denken, ich habe was gemacht, was die nicht cool finden. Und dann habe ich Schiss, in den Knast zu kommen.
Ja, aber ich glaube, das ist so, vor allem wenn du halt einen Steuerberater hast, der wird dich ja aufklären darüber, ne, über die Sachen. Und da lernt man, mit einem guten Steuerberater, muss ich ganz ehrlich sagen, da lernt man wirklich viel und am meisten. Und es ist auch so, man selber hat dann, wenn man so in diesem Trott ist, ist man so in diesem Bias drin, ich mache alles richtig. Und wenn man dann aber nochmal Sachen aufarbeitet, bei mir ist das auch so, wo dann Sachen mit halbem Arsch gemacht wurden oder so, ist das auch, wo ich mich manchmal schäme und denke, ja, okay, da kann ich nichts sagen, das habe ich verkackt. Weißt du? Und am Ende ist es ja so, wir machen ja, unser Brot- und Buttergeschäft ist halt Tätowieren. So, und damit verdienen wir unser Geld. Damit das aber möglich ist, müssen wir diese anderen Felder halt auch bespielen. So, Steuern sind wichtig. Heutzutage ist halt auch Marketing wichtig. So, und das ist, macht man alles in Personalunion. So, man ist einfach eine Ein-Mann-Armee. So.
Ja, das stimmt. Da gehört, also, das alles, was mit dem Tätowieren an sich zu tun hat, das Zeichnen dafür, der Prozess, da habe ich Bock drauf, aber wenn es wirklich an die Bürokratie geht oder ich finde selbst diese Social-Media-Scheiße gerade eben nervig, weil, keine Ahnung, vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung von schnellen Erfolg, aber es ist wirklich, also es ist ein krasser Hustle. Ich habe auch echt Respekt für Leute, die Influencer sind und da einen Riesenkanal bespielen können, sodass die Leute auch weiter dranbleiben, weil es sehr schwierig ist heutzutage, die Aufmerksamkeit von den Leuten auf dieser Sache zu halten. Das muss ja auch ständig was Neues kommen. Es kann nicht das gleiche Alte immer weiter funktionieren.
Das ist der kreative Part, finde ich, daran, weißt du? Und das ist das, was mir persönlich Spaß macht, weil das ist das Play, es gibt kein Playbook davon. So, ich habe jede Möglichkeit. So, ich habe ein riesen Werkzeugset und ich kann mir selber, es gibt verschiedene Lösungen, wie man sich daraus halt so das Million-Dollar-Business bauen kann. So, das kann jeder. Bin ich fest von überzeugt, aber nur die wenigsten wählen die wichtigsten Sachen dafür aus und können die korrekt zusammenbauen, dass es auch zu dem wird. Und natürlich, ich glaube jetzt so, je länger ich mit Leuten darüber spreche, glaube ich, dass auch immer eine gewisse Portion Glück oder zumindest zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch mit da rein spielt, weil sonst müsste man ja sagen, jeder, der sich reinkniet und hart arbeitet, hat Erfolg und das ist leider nicht so. Die Welt ist, was das angeht, nicht gerecht. Aber es erhöht deine Chancen auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, bei mir ist noch das Problem, dass der Content noch nicht genug Power hat. Also man braucht irgendwas, was wirklich Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und
manchmal sieht man da aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja, es ist wahrscheinlich einfacher, als man denkt, aber dann kommen auch so Hemmungen dazu, so. Man will ja auch nicht, dass Leute das anschauen und irgendwie einen nicht mögen dafür. Aber am Ende ist das unweigerlich der Fall, wenn man eine bestimmte Größe und Reichweite erreicht. Marci hat ja auch letztens erzählt, dass dieser eine Typ meine Videos kacke findet und gefragt hat, ob ich behindert bin.
Aber da kann ich dir wirklich sagen, weil ich hab das halt gesagt, weil ich das auch, das ist eine wichtige Lektion dabei. Die Leute denken halt immer, man fängt an mit sowas und wird mit Kusshand genommen so. Und ich kann dir sagen, als ich angefangen habe, so mich so mehr auf Instagram zu präsentieren und mehr so ein bisschen zu überlegen, was kann ich denn anders machen als die anderen, um mich da so ein bisschen, ja, natürlich ins Rampenlicht zu stellen, so, ne, oder halt die Nähe dieses Rampenlichts, dieser Mitte der Aufmerksamkeit zu suchen, dass man da halt eben, egal was man macht, egal wie harmlos dein Content ist, du halt auch nicht Freunde hast immer nur damit. Und das Härteste ist, wenn man von irgendwelchen Trotteln im Internet kritisiert wird, das ist mir doch scheißegal. So, ne?
Ja, das denke ich mir auch. Also, ich kenne den Typen jetzt nicht, der das über mich gesagt hat, aber ich habe irgendwie Bock, das nächste Video noch ein bisschen behinderter zu reden, weil ich denke, dass, also aus irgendeinem Grund, einfach weil ich zeigen will, so, es juckt mich nicht. Und andererseits, weil es ja auch eine Reaktion ist, die am Ende gut für den Algorithmus ist. Und am Ende dieses Hater-Mindset baut sich ja nur darauf auf, dass Leute einen sehen und die mögen einen meistens einfach nur nicht, weil man vielleicht erfolgreich ist oder man hat Spaß oder man hat irgendwas. Die sehen in einen irgendwas, was denen halt nicht gefällt.
Genau.
Und dann müssen die sich auf ein moralisch höheres Ross setzen oder auf die nächste höhere Ebene heben, indem die nicht sich selbst irgendwie verbessern und gut reden, sondern die reden einen schlecht. Die reden einen nach unten, weil dann können die wieder von oben auf einen abgucken.
Richtig.
Und das, finde ich behindert.
Das ist auch so, aber das ist ganz normal, dass das passiert, wenn man so den Blinker links setzt und an der Reihe vorbeiziehen will. Und deswegen ist das auch so eine Sache, weswegen wir das hier nochmal kurz thematisiert haben. Einfach aus dem Grund, weil niemand hat auf dich gewartet so und auf deine Sachen auch nicht, aber die Leute, die halt eben auch diese Charakterstärke haben oder einfach das machen, weil sie da Bock drauf haben, die etablieren sich halt irgendwann. Klar, das ist am Anfang erstmal so, bist du dann Talk of the Town, ach guck mal, der macht dies, der macht das, aber irgendwann haben sich die Leute halt daran gewöhnt, dann hat man vielleicht auch ein paar Leute auf dem Weg dahin verloren. Die Frage ist ja halt auch immer, wir wollen ja nicht hier, es geht ja nicht darum, dass man um jeden Preis bekannt wird, ne? Da hätten wir sicherlich auch Mittel und Wege, die uns einfallen würden, die viel, viel einfacher wären, so wo wir uns den ganzen Kram klemmen können, so, ne? Aber wir wollen uns ja nicht ausziehen.
Genau, das ist keine Option.
Das ist keine Option. Aber ich denke schon, dass das irgendwie, das ist halt so dieses in der Öffentlichkeit stehen und auch irgendwie sich zu produzieren. Und auch hier werden ja in dem Podcast öfters mal so Aussagen getroffen, für die ich nachher irgendwie Post kriege noch von Leuten, weißt du, die halt irgendwie darüber reden oder vielleicht auch Sachen nicht d'accord sind. Oder wie jetzt letztens diese Geschichte mit diesen Copycats so, ne? Wo ich halt von irgendwelchen Trotteln da so ein scheiß Negativ-Feedback, so eine richtige Welle voll Scheiße bekommen habe, gefühlt zumindest. Tatsächlich war es wahrscheinlich nicht so. Es sind halt viel mehr positive als negative Kommentare. Das ist
dann die selektive Wahrnehmung.
Genau, aber es ist halt so gefühlt halt dieses, hä, so wo ist jetzt dein scheiß Problem? Und ich glaube, das ist eine Geschichte, mit der muss man umgehen lernen. Und ich glaube auch, dass das halt eben wichtig ist, um so Dynamiken in der Gesellschaft oder wie ticken Menschen, da so einen besseren Eindruck von zu kriegen, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, einfach dadurch, dass alle Menschen, jeder ist anders, jeder hat eine andere Meinung zu allem, egal was du machst, du könntest Katzenvideos posten und Leute werden sauer, dass das keine Hunde sind.
Ja.
Also du kannst nur verkacken sozusagen, aber am Ende, ich glaube, wenn man seinen Content positiv hält und jetzt nicht unbedingt nur auf Provozieren und Provozieren geht, dann hat man auch eine stabile Community an Leuten, die genau das feiern, was man halt auch feiert. Wenn das authentisch ist, dann ziehst du die Leute an, die halt genau das feiern, was du feierst. Und das ist, glaube ich, die Kunst daran, dass man mit seinem Content die richtigen Leute erreicht.
Genau.
Und das ist dann auch egal, ob das, keine Ahnung, 100.000 oder nur 10.000 sind. Weil das ist
in einer Community, du kannst halt eben Leute, weißt du, so, und das ist ja auch immer sowas, wenn du mit Leuten redest, die eben mit jetzt sich nur so grob mit Social Media auskennen, die denken halt so, die Zahl der Follower ist halt wirklich, das ist halt eine Metrik, die halt unfehlbar alles über eine Person aussagt, ne? Das heißt überhaupt nichts. Es gibt Leute, die haben 90.000 Follower auf Instagram, haben nichts zu tun, so tätowiertechnisch, weißt du? Es gibt Leute, die haben, ich würde sagen, zum Beispiel bei uns, wir haben dafür, dass wir eine relativ kleine, in Zahlen gemessene Community sind, ist das nicht so beeindruckend, die Zahl. Wenn ich aber sehe, was jetzt hier auch über den Podcast durch die paar tausend Leute, die uns halt hören, irgendwie, was die halt eben, was das für Wellen schlägt, muss ich schon sagen, ist das halt auch ein gutes Zeichen dafür, dass die Leute halt engagiert sind. Man hat zwar nicht so viele, aber die Leute, die halt da sind, die sind halt auch aktiv. So.
Ja, das meine ich mit, du musst die richtigen Leute erreichen. Also, ich könnte jetzt eine Meme-Page aufmachen und da 100.000 Follower generieren, aber ich will ja am Ende durch Instagram Leute finden, die Bock auf meine Tattoos haben. Und
ja,
wenn ich dann nur ein paar 14-Jährige habe, die lustige Memes sehen wollen, die lassen sich nicht tätowieren. Da habe ich trotzdem nichts gekonnt. Also
ja, musst du noch 4 Jahre dann warten auf jeden Fall, bis du dann da das, ja, dann die Früchte ernten kannst.
Habe ich sie schon gut rangekriegt.
Manchmal frage ich mich das auch, ne, so die ganzen Streamer, ob man da vielleicht eher angreifen muss. Man spielt so das lange, das Long Game. Du zeckst dich da irgendwo, weil so 12-Jährige sind leicht zu beeindrucken. So, ja, weißt du?
Ja.
Mit so 12 bis 14, die kriegst du eigentlich leicht irgendwie in deinen Bann. Da musst du die nur lang genug bei der Stange halten, dass die alt genug sind, und dann hast du sie im Sack.
Ja, Hitler hat das auch gemacht.
Kein Podcast ohne Hitler-Vergleich. Ja. Was ist so das Beeindruckendste am Tätowieren?
Oh, ich glaube, das Produkt am Ende, einfach weil es so lange auf dieser Haut bleibt. Also, ich will nicht wissen, wie viele Tattoos ich schon gestochen habe. Das sind bestimmt einige, und die sind ja jetzt vielleicht in meinem Kopf, sind einige nicht mehr da, weil ich es vergessen habe,
ja,
weil es einfach viele sind. Aber die laufen da draußen noch irgendwo rum, und das finde ich wahnsinnig schön. Ich finde das so geil, wenn ich in der Stadt jemanden treffe, den ich tätowiert habe, und es ist einfach so meine Kunst, die da auf diesen Menschen rumläuft. Und da,
ja,
diese Kunst wird vielleicht, was weiß ich, nach Amerika fliegen oder was weiß ich, was die Menschen machen, die ich tätowiert habe. Vielleicht wird jemand berühmt und ich habe den dann tätowiert oder was weiß ich. Kann ja sonst was sein. Es muss ja jetzt niemand sein, der berühmt wird, aber einfach, das sehen ja auch so viele Leute. Also ich finde, das ist, wenn ich mir auch den Gedanken, wenn ich den Gedanken habe, dass das in 40 Jahren wahrscheinlich noch da ist,
ja,
und immer noch eine Sache ist, und diese Leute werden mich ja auch nicht vergessen als Tätowierer.
So ein Gerichtsverfahren, du, das dauert ja auch. Ne?
Genau.
Da steckt man ja auch Geld rein hinterher und so. Das ist klar, das vergisst man nicht so schnell.
Ja. Und das finde ich wirklich krass. Also dieser Gedanke, ich kann den, glaube ich, nur so, also ich kann mir das so vorsagen, aber so realisieren kann ich das nicht, dass das wirklich so langlebig ist und so eine krass lebendige Form von Kunst. Also das finde ich heftig.
Wo willst du in 10 Jahren sein?
Reich.
Und reich?
Reich. Obwohl, ja, nicht mal.
Lame.
Ich will krass sein. Ich meine, das mit dem Geld wird dann irgendwann auch funktionieren,
okay,
wenn man
pass
krass
auf,
genug
ist. Ja, warte, wir gleisen das anders auf. Wo und wie wohnst du in 10 Jahren? Da bist du 32?
32. Wo ich da wohne, ey. Ja. Ich habe ja vor, wenn ich die irgendwann hier aus Jena wegziehe.
Darfst du nicht. Aber ja, träumen darf man.
Dann will ich viel reisen. Ich möchte viel von der Welt sehen, viele Guest-Spots machen, je nachdem, was meine Karriere dann für Möglichkeiten und für Türen mir öffnet. Möchte ich viel sehen, und in der Zeit werde ich wahrscheinlich so irgendeinen Ort finden, der mir besonders gut gefällt.
Hm.
Ist natürlich auch daran gekoppelt, was bei Rebecca geht, wo die irgendwann landet. Aber ja, wie und wo. Ich hätte schon Bock auf ein großes Haus, viele, viele Katzen.
Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Hättest du auch, wenn du Single wärst, Katzen?
Ja, wirklich.
Okay. Red Flag, das weißt du, ne?
Ich bin der Katzentyp.
Okay.
Ich liebe die. Also, ich wollte schon immer eine haben. Hm. Der Freund von meiner Mom hat eine Katzenallergie. Deswegen war das mal nichts. Da gibt es auch eine lustige Geschichte. Eines Abends, als ich saufen war, da ist mir eine Katze hinterhergelaufen. Und die ist mir bis zu meiner Haustür gefolgt. Dann habe ich die aber ausgesperrt und dachte so, ja, geht nicht. Hier ist eine Katzenallergie, wohnt hier. Und dann ist die aber vor meinem Fenster stehen geblieben und hat halt so gemiaut. Und dann habe ich die irgendwann reingelassen, weil ich die auch nicht kannte. Und in dem Viertel kannte ich eigentlich jede Katze. Und die ist mir immer hinterhergelaufen. Ich bin mit der so rund um den Block gelaufen. Ich musste die nicht an der Leine führen. Die ist immer hinterhergelaufen, hat da Mäuse gefangen und alles. Einmal bin ich auch, als es geregnet hat, habe ich die auch auf dem Skateboard so auf den Arm genommen und bin dann mit dem Skateboard so ein bisschen weitergefahren. Habe ich mich auch mal voll auf die Fresse gelegt mit der Katze im Arm. Ist aber nichts passiert. Und irgendwann ist die dann wieder ausgebüxt und tatsächlich gestorben.
Einfach so mal eben so ein... Warte, ich mach mal eben Fenster zu, aber red weiter.
Und wie sich später herausgestellt hat, war das die Katze von einer sehr guten Freundin von mir, die in einem ganz anderen Stadtteil gewohnt hat. Und die hat ihren Weg zu mir gefunden. Und es ist eine traurige Geschichte, aber ich erzähle die immer gerne, weil wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ich ausgerechnet der Typ bin, der diese Katze aufnimmt?
Ja.
Aber ja, ich habe schon...
Der diese Katze umbringt.
Ja, es war meine Schuld.
Ja.
Nee, die ist irgendwann abgehauen und ich dachte, sie will zurück zu ihrem Besitzer. Und dann habe ich erfahren, dass sie gestorben ist.
Apropos überfahren, wann machst du Autoführerschein?
Rebecca will jetzt demnächst vielleicht ein Auslandssemester machen. Aha. Und da dachte ich, da habe ich Zeit und da könnte ich mir vorstellen, das zu machen. Aber ich brauch's halt noch nicht, deswegen bin ich da nicht so hinterher. Ich brauch's gerade eben nicht, weil in Jena
das alles... Das stimmt, aber wenn du es brauchst, musst du es erst machen, dann ist auch ätzend.
Noch kenne ich Leute, die mich fahren.
Ja, wen denn?
Kumpels.
Kumpels?
Ja.
Okay, weird flex. Vielleicht haben die ja dann auch Familie und Freunde und oder Freundinnen und sagen dann, Kilian, es geht nicht mehr so. Ja. Wir sind zusammen in die Grundschule gegangen, aber ich bin dir nichts schuldig.
Deutsche Bahn regelt auch. Also,
Deutsche Bahn.
Ja, ich habe schon ein paar Horrorfahrten hinter mir. Das geht eigentlich nicht auf lange Zeit.
Okay, ja, stimmt, hast du recht.
Ja.
Wir sind tatsächlich schon durch.
Das war's schon.
Krass. Stunde.
Es geht schnell rum.
Ja, mehr Airtime kann ich euch nicht geben, von rechts wegen.
Ja, das kann ich verstehen.
Wie war's?
Es war cool. Ich habe irgendwie vergessen, dass wir hier Mikrofone stehen haben.
Das ist witzig, ne? Ja, das ist immer am Anfang.
Also am Anfang war ich schon ein bisschen so, okay, krass, das wird jetzt hier alles aufgenommen und das wird man dann für immer im Internet hören können und was ist, wenn ich irgendeine dumme Scheiße sage, aber es war tatsächlich nach so 10 Minuten dann ein ganz normales Gespräch. Und
Ja, man lauert ja dann immer darauf, ne, dass man vielleicht irgendwie einer so ein Locker-Room-Talk halt dann anfängt, so, wo man den dann hinterher festnageln kann drauf.
Ja, ich glaube, wir sind gut durchgekommen.
Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Bis jetzt ist da jeder Gast gut durchgekommen, auf jeden Fall. Das passt. bei uns hat ja der Gast immer das letzte Wort. Das heißt, erzähl den Leuten doch nochmal, also erstmal vielleicht noch ganz kurz, bevor du dann nochmal dein Insta-Handle und so sagst. Ich find's cool auf jeden Fall, dass wir hier so eine Vielfalt an Leuten haben mit unterschiedlichen, also die in unterschiedlichen Stadien des Tätowierens sind. Ich würde sagen, das Mindset, mit dem wir alle an unseren Job gehen, ist bei uns allen gleich. Also dieser rote Faden zieht sich schon überall durch. Man geht so mit derselben Ernsthaftigkeit an diese Sache halt ran. Ne? Das sind alles Leute, die halt Vollblutkünstler sind, die hier sind. Du halt auch. Und ich finde es dann auch cool, wenn man verschiedene Standpunkte zu Themen hört. Ich meine, klar, du kannst mir jetzt nicht sagen, welche Convention war früher geil, weil das ist noch nicht so dein Grind. Aber ich finde es halt cool, weil man da mal so eine Momentaufnahme hat davon, okay, ich kenne es ja von mir. So, ich bin ja auch früher in dem Stadium, als ich noch nicht so lange tätowiert habe, so das hat ja wirklich bis ich überhaupt in Aussicht hatte, sowas wie eine Karriere überhaupt hinzukriegen, so, ne, hat das extrem lange gedauert. Weil irgendwann ist halt so ein Schalter umgekippt, wo man dann gesagt hat, okay, ich habe jetzt halt keinen Bock mehr, irgendwas Durchschnittliches zu machen, ich will halt das gucken, wie weit ich halt komme. Und das ist halt eine schöne Sache. Und ich glaube, da war auch viel drin, auch gerade schön, dass man da so über offene Themen reden kann, wie du jetzt halt eben, weswegen das halt mit Schule und so nicht geklappt hat. Und ich bin sehr gespannt, was wir da auf jeden Fall in nächster Zeit noch von dir hören. Deswegen erzähl den Leuten doch nochmal bitte, wie man einen Termin bei dir bekommt, wo sie dich erreichen können. Und ja.
Genau, ihr könnt mich erreichen über Instagram, ist es mir am liebsten. Wenn ihr das nicht habt, habe ich auch eine E-Mail-Adresse, die auf Instagram steht. Und genau, schreibt mir einfach. Ich mache Cartoon-Sachen sehr gerne und Figuren, Charakter, alles cool.
Und Hentai.
Schweinkrambilder.
Wenn ihr Bock auf
Schweinkram-Comics
habt.
Ohne Scheiß, wenn ihr das wollt, ich mache euch das. Ich bin da dabei.
Und wie heißt du auf Instagram?
Genau, mein Instagram-Ad ist @Kilian mit nur einem L. TTT.
Ah, okay.
Genau, schreibt mir.
Eine Sache, eine Frage habe ich noch. Was findest du, ist das toxischste soziale Netzwerk, was es gibt?
4chan.
Ja?
4chan, ja.
Ich glaube, es ist Threads bei mir.
Ja, es ist alles Mobbing, aber 4chan ist, ich war da in meinem Leben vielleicht eine Stunde drauf und ich habe immer noch nicht die Bilder, die ich da gesehen habe, vergessen. Es ist ein absoluter degenerierter Haufen an Menschen, die da abhängen.
Ja, safe.
Es ist also so oft das N-Wort und so, also einfach so Sachen, wo man sich denkt, was mit euch passiert. Also die brauchen, glaube ich, Hilfe, die Jungs.
Ja, das gibt's bei Threads dann nicht, zum Glück, so eine Scheiße, aber da liest man dann halt anderen Bullshit, ne? Deswegen Threads müsste man eigentlich das D durch ein T ersetzen.
Threads.
Nein, Threads. So, Gefahr. Ach so,
Threads.
Ja, Bedrohung. Naja, okay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich persönlich im Urlaub. Das bedeutet, es gibt die kommende Woche kein Tales from the Needle. Da muss ich euch noch ein bisschen vertrösten. Wir müssen gucken, wie wir das mit der Logistik machen. Ich denke aber danach, die Woche sollte es wieder ganz normal weitergehen, weil jetzt alles ein bisschen viel zu tun in letzter Zeit. Die Gästeliste ist aber proppenvoll. Daran liegt es auf jeden Fall nicht, ne? Da dauert es noch ein bisschen, bis uns das alles ausgeht. Ich bin in Aachen auf der Kaiserstadt. Wäre ich vorbereitet, könnte ich euch das Datum sagen. Ich glaube, es ist der 21. September. Irgendeinen Slot da auf jeden Fall. Findet ihr mich dann in Aachen auf der Kaiserstadt Tattoo Expo mit einem Live-Podcast, so wie es jetzt gerade aussieht. Schauen wir mal. Ansonsten checkt doch bitte in der Zwischenzeit nochmal unsere ganzen Partner ab, die wir auf unserer Webseite www.tftn-podcast.com haben. Da ist nämlich schon jetzt jemand wieder dazugekommen. Und zwar haben wir unsere lieben Freunde Mike und Maya von Chaos Nero mit dabei, wo ihr jetzt 10% auf eure, ich weiß gar nicht, ich glaube, das gilt für alle. Sehr gut. Das muss man immer auf jeden Fall wissen, vorher, bevor man das sagt. Aber auf jeden Fall mindestens einmal bekommt ihr 10% Discount auf alle Sachen bei denen im Shop. Die haben Vladblatt, die haben Weiß, die haben Eclipse. Alles das, was Freude macht, checkt es auf jeden Fall mal ab. Findet ihr in unserem Linktree sozusagen auf tftn-podcast.com. Dankeschön, Kilian. Wir hören uns nächste Woche nicht, aber übernächste Woche wieder. Ich wünsche euch gute Zeit. Bis dahin, haut rein. Tschüss.
Macht's gut. So, ich hab's gerade eben voll vergessen im Laberflash. Aber ich wollte meine Eltern noch grüßen. Mama, Papa, danke, dass ihr immer für mich da wart. Liebe Grüße, ich hab euch lieb.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.